Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute entschieden, dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden.
Das war Innenminister Horst Seehofer am 15. März 2020. Und wenn man sich diese ganze Pressekonferenz anguckt, seine Mimik, seine Gestik, auch wie er das Ganze vorträgt, das ist ihm nicht leicht gefallen, hier die Grenzen dicht zu machen. Mitte März, das war so der Zeitpunkt, als das Coronavirus sich in Europa deutlich ausgebreitet hatte. Und Deutschland hat dann eben reagiert mit Grenzschließungen, aber auch mit Schulschließungen. Andere Länder haben das ganz ähnlich gemacht und plötzlich war dann eben nichts mehr mit freiem Reiseverkehr oder freiem Warenverkehr, also Freiheiten, die eigentlich die Europäische Union ja ausmachen. Wir haben gesehen, wie sich an der polnischen Grenze daraufhin der Verkehr über Dutzende Kilometer gestaut hat, elende Lkw-Schlangen. Und dass sowas passiert, das möchte die EU-Kommission ganz dringend verhindern. Deshalb guckt sie im Moment auch sehr streng nach Ungarn, wo jetzt plötzlich Ausländer draußen bleiben sollen. Wobei sich herausgestellt hat, es gibt schon ein paar Ausnahmen. Das Ganze ist ein bisschen unübersichtlich und vielleicht auch nicht ganz uneigennützig. Und unübersichtlich, das ist generell das Wort, um die Lage in Europa zu beschreiben. Weil auch was Reisebestimmungen angeht, was die Einteilung in Risikogebiete angeht, ist es alles andere als einheitlich. Wir dröseln das Ganze gleich mal auf und beschäftigen uns mit Erinnerung. In Berlin wurde heute ein neues Denkmal eingeweiht. Und das nehmen wir zum Anlass, über Erinnerungskultur zu sprechen, aber eben auch über jene, an die dort erinnert werden soll. Polnische Befreierinnen und Befreier von Berlin am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Seit heute gelten an der ungarischen Grenze verschärfte Regeln. Einreisen dürfen nur noch StaatsbürgerInnen. Personen aus dem Ausland brauchen einen sehr triftigen Grund für die Einreise. Wobei, es gibt noch mal ein paar andere Ausnahmen, wird unser Korrespondent gleich erläutern. Da hat sich heute noch mal die eine oder andere Lücke aufgetan. Die Begründung für das Ganze, die zahlreichen Corona-Infektionen im Land, die wären fast alle aus dem Ausland mitgebracht worden. Also Corona-Abschottung in Ungarn. Das weckt jetzt vielleicht Erinnerungen an das, was im Frühjahr passiert ist, als durch die zahlreichen Grenzschließungen der freie Verkehr von Waren und Personen in der Europäischen Union komplett zum Erliegen gekommen ist. Da sind wir Stand jetzt noch sehr weit von entfernt, aber es ist im Moment schon ein bisschen unübersichtlich in der EU, weil die Staaten alle sehr unterschiedliche Vorgaben für die Einreise machen, auch sehr unterschiedliche Kriterien dafür haben, was denn eigentlich ein Risikogebiet ist. Brüssel zum Beispiel ist aus deutscher Perspektive aktuell ein Risikogebiet. Dort lebt und arbeitet unser Korrespondent Peter Kapern. Peter, bevor wir jetzt gleich darauf gucken, was das eigentlich für dich heißt, vor allem auch für deine Arbeit als Korrespondent, schauen wir nochmal genauer auf Ungarn. Ich könnte mir vorstellen, dass die EU-Kommission nicht allzu glücklich ist mit dem, was Ungarn gerade macht.
Ich glaube, die sind sogar stinksauer über das, was Ungarn da gemacht hat. Ich glaube, das, was die ungarische Regierung da gemacht hat, ist ein Paradebeispiel dafür, was in Europa in Sachen Corona schiefläuft, nämlich Alleingänge, ohne zu informieren, ohne sich abzusprechen. Und möglicherweise, und dieser Frage ist jetzt die EU-Kommission seit heute auf der Spur, auch ohne europäische Regeln einzuhalten. Also es ist doch ein ganz eigentümliches Ding. Da hat die ungarische Regierung verkündet, dass sie die Grenzen dicht macht für die allermeisten Reisenden aus dem Ausland. Es gibt Ausnahmen für Pendler, es gibt Ausnahmen für Lkw-Fahrer, damit der Warenfluss nicht zum Erliegen kommt. Es gibt Ausnahmen für Busfahrer. Es gibt übrigens auch, das ist ganz interessant, eine Ausnahme für die Besuche von Sportwettbewerben. Das ist möglicherweise ganz interessant vor dem Hintergrund, dass da am 24. September das europäische Supercup-Finale zwischen Bayern München und Sevilla stattfinden soll. Und zwar mit Zuschauern im Stadion. Und die kommen natürlich nicht nach Budapest gereist, wenn sie nicht dürfen. Also mir sieht es so aus, als würde Ungarn auch dafür ein Hintertürchen offen halten. Und jetzt sickert auf einmal die Information durch, dass auch Bürger aus Visegrad-Staaten, also aus Polen, aus Tschechien und der Slowakei, von diesem Travel Ban, von dieser Einreisesperre nicht betroffen sind. Ach. Und das ist der Moment, wo bei der EU-Kommission die Alarmglocken schrillen, denn man darf in der Europäischen Union alles, aber keine Diskriminierung ausüben nach Nationalität. EU-Bürger müssen überall gleich behandelt werden. Und sollte tatsächlich diese Diskriminierung dort stattfinden, dann würde den Ungarn dieses Reiseverbot, Einreiseverbot wahrscheinlich um die Ohren fliegen. Da gäbe es sofort wieder rechtliche Auseinandersetzungen. Didier Reinders, der zuständige EU-Kommissar, hat heute einen Brief nach Budapest geschickt mit der Bitte um Aufklärung. Und ich habe den Eindruck, die EU-Kommission ist über das Vorgehen der ungarischen Regierung stinksauer.
Wobei man aber sagen muss, diese mangelnden Absprachen, das lässt sich schon auch bei anderen EU-Staaten beobachten. Also Deutschland war da jetzt auch nicht immer Vorbild, gerade jetzt auch mit Blick auf die letzten Entscheidungen, Stichwort Brüssel, oder?
Ja, nicht nur das. Das hat ja eine lange Geschichte seit Beginn der Corona-Krise. Aber seit Beginn der Corona-Krise gibt es ja nun eben auch Bemühungen der EU-Kommission, die Abstimmung unter den Mitgliedstaaten zu verbessern. Dass die Bundesregierung Brüssel und vorher schon die Region Antwerpen zu einer Risikozone erklärt hat, hat für viel Unmut gesorgt. Beispielsweise beim Luxemburger Außenminister Jean Asselborn. Ich glaube, da hat der dann auch ein bisschen Rache dafür geübt, dass zuvor ja schon Luxemburg, das gesamte Land Luxemburg, zur Risikozone erklärt worden war, was erhebliche Auswirkungen hatte für die Pendler, die über die Grenzen zwischen Luxemburg und Deutschland hin und her gingen. Und als dann Deutschland dann auch noch die Region Brüssel, also Europas Hauptstadt gewissermaßen zur Risikozone erklärte, da ließ sich dann Jean Asselborn in einem Gespräch mit dem Magazin Spiegel Online sehr missmutig vernehmen. Also ja, es sorgt für Unmut in Europa, wenn Länder entscheiden, was wo ein Risikogebiet ist, wobei deutsche Stellen einfach darauf hinweisen, dass sie sagen, wir haben unsere klaren Kriterien und wenn die Kriterien eintreten, dann handeln wir.
Auf diese Kriterien können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher gucken, beziehungsweise auch, wie die EU-Kommission versucht, da jetzt ein bisschen Einheitlichkeit zu schaffen. Aber dieser Punkt, dass gerade Luxemburg sich jetzt auch beschwert hat, du hast beschrieben, dass Ungarn die Visegrad-Staaten ausnimmt. Ich finde das ganz interessant und vielleicht auch ein bisschen beunruhigend, weil man ja schon zwischen Luxemburg und Deutschland auch gesehen hat, das gab böses Blut. Also haben diese Entscheidungen, diese Erklärungen zu Risikogebieten auch das Potenzial, die Beziehungen zwischen den Ländern negativ zu beeinflussen?
Ich glaube nicht wirklich langfristig. Ich glaube, dass das so gesehen wird als etwas, was den Regierungen, die ja doch versuchen, ihre Länder durch die Corona-Krise irgendwie einigermaßen heile durchzukriegen, dass denen das Handwerk dadurch noch schwieriger gemacht wird. Und das gefällt denen nicht. Und denen gefällt ja auch nicht, dass ihre Bürger darüber murren, dass sie nicht mehr hierhin oder dahin reisen dürfen. Und dass sie so spät davon erfahren, das möglicherweise erst in der Zeitung lesen, wenn so eine Maßnahme getroffen wird. Aber ich glaube nicht, dass das langfristigen Schaden auslösen wird. Langfristigen Schaden würde es auslösen, wenn beispielsweise die Grenzen auch, wie das schon im Frühjahr schon mal war, wieder für den Warenverkehr geschlossen würden und beispielsweise Lieferketten dauerhaft reißen würden. Das würde die wirtschaftlichen Strukturen des Binnenmarkts vollkommen zerstören oder auf den Kopf stellen jedenfalls.
Da sieht man jetzt am Beispiel Ungarn, die Lkw-Fahrer ausnehmen. Man versucht schon genau das zu vermeiden.
Genau, das ist der Hintergrund dafür. Man muss sich ja nur mal anschauen, die engen Verbindungen zwischen der deutschen Automobilindustrie und ihren Werken und Teilewerken in Ungarn. Wenn da nicht permanent die Teile hin und her fließen, dann klappt das nicht mehr mit der Autoproduktion und das wissen die natürlich.
Unmut der Bürgerinnen und Bürger, du hast es angesprochen. Jetzt bist du als in Brüssel arbeitender Mensch und auch dort lebender Mensch ja auch davon betroffen, dass Brüssel aus deutscher Perspektive ein Risikogebiet ist. Was heißt das jetzt eigentlich für dich? Du kannst nicht mal eben am Wochenende rüber nach Deutschland, richtig?
Ja, wenn ich das mal so einfach auf den Punkt bringen kann. Naja, in meinem Dienstkalender steht zum Beispiel das Treffen der EU-Finanzminister in 2 Wochen in Berlin. Und da wäre ich selbstverständlich hingereist, um zu verfolgen, was da verhandelt und besprochen wird. Das ist jetzt nur noch unter Schwierigkeiten möglich. Das heißt mir konkret sogar unmöglich. Ich müsste entweder 2 Wochen vorher anreisen, um 2 Wochen mich in Quarantäne zu begeben, in einem Berliner Hotel. Ich kenne dort niemanden, wo ich so lange wohnen kann. Um dann an dem Finanzministertreffen teilzunehmen. Die Alternative ist, dass ich mit einem Corona-Test anreise, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf und der nachweisen muss, dass ich nicht Corona-infiziert bin. Das ist mir nun aus anderen Gründen nicht möglich, dort punktgenau in Belgien zu einem Arzt zu gehen, 48 Stunden vorher, um dann rechtzeitig vor der Abreise nach Berlin dieses Ergebnis zu bekommen. Mit dem Ergebnis, dass ich dieses Finanzministertreffen in Berlin nicht besuche. besuchen kann. Andererseits habe ich auch im schönen Land Nordrhein-Westfalen Verwandtschaft. Dort leben beispielsweise meine Geschwister. Und ich habe mir heute nochmal die Reiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen angeschaut, die seit heute gilt. Mhm. Und da steht nun drin, dass wenn jemand aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen einreist, um Verwandte ersten oder zweiten Grades zu besuchen, und nach meinem Verständnis sind Geschwister Verwandte zweiten Grades, dann dürfen sie dies tun für maximal 72 Stunden, ohne irgendwelchen Quarantäne- oder Corona-Testpflichten zu unterliegen. Das heißt also, ich dürfte meinen Bruder, meine Schwester in Nordrhein-Westfalen besuchen, aber nicht die Finanzminister in Berlin. Ist das klug? Ich weiß es nicht.
Ah, das ist unglaublich kompliziert, finde ich. Das zeigt sich auch in so einer Regelung wieder. Und du hast mir auch im Vorgespräch verraten, mit Blick auf dieses Treffen in Berlin, hast du auch einen Kollegen, der es über Umwege schaffen könnte, dahin zu kommen, obwohl ihr eigentlich beide in Brüssel arbeitet.
Naja, es ist so, Brüssel, die Region Brüssel, die endet irgendwo, nämlich ungefähr 3 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem ich gerade sitze, um mit dir zu reden. Mhm. Und jenseits dieser Linie ist dann Flandern, und Flandern ist kein Risikogebiet. Und ein Kollege von mir wohnt gerade außerhalb der Risikozone der Hauptstadtregion Brüssel, in einem Vorort, wo viele Deutsche wohnen, weil da die deutsche Schule in der Nähe ist. Und der könnte natürlich jetzt nach Berlin reisen und sagen, naja, ich komme ja gar nicht aus Brüssel, ich komme aus einem Vorort namens Sterrebeek oder aus einem Vorort namens Wesenbeck-Oppem, der kann dann nach Berlin reisen, darf das natürlich mit seinem Gewissen nur vereinbaren, wenn er tatsächlich in der Zwischenzeit nicht ins Büro innerhalb der Region Brüssel gereist ist. Also wenn er beispielsweise Homeoffice macht oder wenn er bereit ist, die deutschen Behörden zu betuppen. Also auch da sieht man, all diese Regelungen sind nicht wasserdicht und eigentlich kaum handhabbar.
Und Brüssel ist aus Perspektive anderer EU-Staaten dann wiederum auch gar kein Risikogebiet.
Das ist so. Beispielsweise, wenn ich Mitte September nach Straßburg reise, um dort die Debatten im Europaparlament zu verfolgen, dann gibt es dort für die anreisenden Parlamentarier, für die Mitarbeiter des Parlaments und auch für Journalisten eine Ausnahmegenehmigung, dies zu tun, weil die Franzosen natürlich ein Interesse daran haben, dass dieser Parlamentsbetrieb zwischen Brüssel und Straßburg reibungslos funktioniert. Also nach Straßburg reise ich, nach Berlin nicht.
Jetzt könnte man vielleicht zusammenfassen, wo so viele Regelungen notwendig sind und auch möglich sind. Da ist auch viel Spielraum möglich, da ist vielleicht auch viel Auslegungssache dabei und da kann man die eine oder andere Regel vielleicht auch ein bisschen biegen. Jetzt bemüht sich die EU-Kommission, irgendwie eine gemeinsame Regelung zu finden, gemeinsame Kriterien auch für Risikogebiete. Ist wahrscheinlich aber ja Herkulesaufgabe.
Das ist eine Herkulesaufgabe, aber der Hintergrund ist eigentlich ja noch ein viel komplizierterer. Mhm. Also beispielsweise, warum ist Brüssel für Deutschland ein Risikogebiet? Weil hier die Zahl der Neuinfektionen im Durchschnitt der letzten Tage bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohnern lag. Mhm. In anderen Ländern gelten ganz andere Schwellenwerte. Da liegen die bei 15, 16, 20 oder 25 Neuinfektionen. Manche Länder hantieren mit roten und mit grünen Zonen. Andere Länder auch noch mit orangenen, wie beispielsweise Belgien. In manchen Ländern muss man bestimmte Dinge tun, wenn man trotz dieser Reisewarnungen ein- oder ausreist. In anderen Ländern muss man ganz andere Dinge tun. Also die Dauer der Quarantäne ist unterschiedlich. Der Geltungsbereich oder das Abnahmedatum eines Corona-Tests ist völlig unterschiedlich von Land zu Land. Und alles das verfügen die Mitgliedstaaten auf eigene Rechnung sozusagen, qua ihrer eigenen Hoheitsrechte. Und wenn die anderen Länder Glück haben, unterrichten sie gerade noch darüber. Und das alles will die EU-Kommission, aber auch die deutsche Ratspräsidentschaft ändern. Die wollen einen Versuch starten, dafür zu sorgen, dass all diese Dinge in Europa nach den gleichen Maßstäben funktioniert. Also, was ist ein Risikogebiet? Welche Schwellenwerte gelten da? Was soll Menschen abverlangt werden, wenn sie von einem Risikogebiet heimkehren oder aus einem Risikogebiet ein anderes Land besuchen? Welche Quarantäneregeln sollen dann gelten? Welche Corona-Testregeln sollen dann gelten? Das will man versuchen, einheitlich auf die Beine zu stellen, damit in Europa, in der EU nicht dieser Wildwuchs um sich greift, der jetzt schon wächst und der bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch schlimmer werden wird.
Wir haben ja schon gesehen, dass es schwierig ist, zwischen 16 deutschen Bundesländern gemeinsame Einigungen zu finden. Glaubst du, dass das zwischen den EU-Staaten möglich ist?
Ach, ich würde jetzt nicht unbedingt eine große Wette drauf abschließen, aber die Länder merken schon, dass diese Unterschiedlichkeit ein Problem ist. Andererseits kann man nicht jede Unterschiedlichkeit auch wirklich einfach so vom Tisch wischen als Unsinn. Also ich sage mal ein Beispiel. Das deutsche Krankenhaussystem wäre in der Lage, mit einer höheren infizierten Zahl klarzukommen, bevor es kollabiert, als beispielsweise ein Krankenhaussystem, ich sag mal, in einem der baltischen Länder. Und das ist der Grund dafür, warum die Schwellenwerte deutlich niedriger ansetzen, um Risikogebiete zu definieren. Das sind also Argumente, die sind nicht einfach vom Tisch zu wischen. Und auch darauf muss man dann Antworten finden. Wie gehen wir damit um mit der beispielsweise unterschiedlichen Qualität der Krankenhaussysteme?
Peter, ich danke dir für diese Eindrücke.
Sehr gern geschehen. Schönen Tag noch.
Denkmäler. Da denkt jetzt vielleicht der ein oder andere an Betonklötze, langweilige Schulausflüge, gähnen. Ich möchte aber gerne dafür werben, Denkmäler als Möglichkeit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu sehen. Denn Denkmäler geben ja Aufschluss darüber, was uns als Gesellschaft wichtig ist, wie wir unsere Vergangenheit sehen und wie wir uns damit auseinandersetzen. Und so zeigen Debatten über Denkmäler auch sehr viel über die aktuelle Verfasstheit unserer Gesellschaft. Zum Beispiel in der Debatte über Rassismus. Im Zuge dessen sind Denkmäler aus der Kolonialzeit in die Kritik geraten. In den USA gab es sogar Denkmalstürze. Und das zeigt, wie sich Erinnerung schließlich auch wandelt. Früher hielt man es für gut, großen Männern, großen Kolonialherren ein Denkmal zu setzen, sie in Szene zu setzen. Heute wendet man sich davon ab, thematisiert die begangenen Verbrechen und sucht andere Formen der Erinnerung. Weniger der Einzelne steht im Mittelpunkt. Das zeigt sich heute auch in Berlin, wo ein neues Denkmal eingeweiht wurde, das an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ein Denkmal für die polnischen Befreierinnen und Befreier von Berlin. Unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht war dabei. Sebastian, um welche Menschen geht es hier?
Ja, es geht um die Polinnen und Polen, die Berlin befreit haben. Das waren polnische Soldatinnen und Soldaten. Und das ist eine Zahl, die auch mir gar nicht bekannt war und die erstaunlich hoch ist. Das waren 180.000 Polinnen und Polen, die im Frühjahr hier an der Seite der Roten Armee Berlin erobert haben. Und das muss man sich auch mal vorstellen, Polen zusammen mit der Roten Armee, wo das ja nun nicht gerade sehr befreundete Nationen gewesen sind. Mhm. Und dazu ist es vielleicht sinnvoll, sich diese Vorgeschichte auch nochmal anzugucken. Die meisten von denen waren 1940 nach der Besetzung des östlichen Teils Polens durch die Sowjets nach Sibirien deportiert worden. Und als dann die Deutschen die Sowjetunion angegriffen haben, haben dann die Sowjets gesagt, okay, jetzt kämpfen wir gemeinsam mit euch gegen Hitler-Deutschland. Und dann sind sie gewissermaßen gemeinsam nach Osten marschiert und haben dann gemeinsam Berlin erobert. Und es gab eben auch Partisanen der Heimatarmee, die bei dem Warschauer Aufstand dabei gewesen sind, 1944 gegen die Deutschen, die dann bei diesem, ja, da kann man schon sagen, Sturm auf Berlin im April, Mai 1945 dabei waren.
Also die Polen erstmal zerrieben zwischen den Fronten, aber dann, als man einen gemeinsamen Feind hatte mit Nazi-Deutschland, dann eben doch das an der Seite kämpfen mit den Russen.
Genau, so ist es gewesen. Und wir kennen ja hier diese großen Denkmäler, ne? Also das Denkmal am Brandenburger Tor zum Gedenken an die Helden der Roten Armee und im Treptower Park. Das sind ja megalomane, riesige Denkmäler. Die kennt jeder und jeder weiß, die Rote Armee hat Berlin erobert und zwar von allen Seiten. Da waren keine Amerikaner, keine Engländer, sonst niemand dabei. Die haben nur den Luftkrieg geführt. So, und wer weiß denn das, dass solche Mengen, 180.000 Polen und Polen dabei gewesen sind? Ich finde das einfach überraschend und das zeigt, wie dünn unser Bewusstsein ist im Blick auf unsere polnischen Nachbarn. Es ist einfach so, dass auch unter gebildeteren Leuten die Kenntnis darüber, erstens, was die Polen und Polinnen und Polen erlitten haben und auch eben, welchen Beitrag sie geleistet haben zur Befreiung vom Nationalsozialismus, völlig unbekannt ist.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass mit Blick auf den Nationalsozialismus und das Gedenken daran viele Wissenslücken bestehen. Also wenn man in der Schulbildung schaut, es werden so die groben Linien auch des Vernichtungskrieges erklärt, aber meinem Gefühl nach sind so ganz viele Seitenaspekte, die gehen sehr, sehr schnell unter. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf die Biografie von Hannah Arendt Hand gelernt, die ja nach Frankreich migriert war, vor den Nationalsozialisten geflohen war, dass die tatsächlich in Frankreich teilweise in Lagern gesessen hat, weil die Franzosen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs diejenigen, die aus Deutschland kamen, einkaserniert haben im Prinzip. Das ist jetzt nur ein Beispiel für so einen Aspekt, wo man, selbst wenn man sich jahrzehntelang mit dem Thema auseinandergesetzt hat, irgendwie immer noch mal was Neues lernt. Und dir ging es jetzt in diesem konkreten Fall dann tatsächlich auch so, dass du noch mal was Neues gelernt hast.
Absolut. Für mich war das neu und ich finde, neu war auch diese Art, so zu gedenken. Also normalerweise gedenkt ein Volk seiner Gefallenen, ja, und das tun wir in Deutschland auch. Es gibt ja Kriegerdenkmäler überall und dass man sich nun dankbar erinnert, und das ist ja eine Initiative, dieses Denkmal, die entstanden ist in der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin, aus der SPD kam das. Dennoch, ja, wir kommen ja, die meisten hier kommen aus deutschen Familien und haben sozusagen naturgemäß eher ein Mitgefühl für die Gefallenen aus den eigenen Familien. Mhm. Aber dass man sich jetzt erinnert, dankbar erinnert an die Eroberer, das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist auch eine Leerstelle, dass man gewissermaßen Empathie aufbringt für die anderen. Das habe ich, und dass das von unten kommt, das habe ich so noch überhaupt nicht erlebt. Und das hat sehr eindrücklich der Botschafter Polens, der Andrzej Przyłębski, gesagt. Der hat das gesagt, ihr ehrt ja jetzt hier die, die eure Feinde waren und die ihr als feindlich empfunden habt. Und wie hat das gesagt? Das ist gar nicht so üblich, hat er gesagt. Übrigens, der Przyłębski, der ist Professor gewesen an der Technischen Universität und hier in Berlin. Und genau diese Universität, das hat er jedenfalls heute so gesagt, dass er an dieser Universität Professor war, heute ist er Botschafter. Und genau dieses Gebäude ist das Gebäude, was die polnischen Einheiten 1945 erobert haben. Ein großes Gebäude, strategisch wichtiges Gebäude am heutigen Ernst-Reuter-Platz in Berlin.
Und das ist dann jetzt auch der Standort dieses Denkmals. Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz festhalten.
Genau, das ist der Standort des Denkmals. Die polnischen Einheiten haben offenbar vor allem in Charlottenburg und Tiergarten gekämpft. Mhm. Sie haben auch zum Teil, also miterobert und mitbefreit, das Konzentrationslager Sachsenhausen. Das wurde heute ausdrücklich erwähnt. Und sie haben in Charlottenburg und Tiergarten gekämpft. Und das eine wichtige Eroberung war eben dieses große Gebäude der Technischen Universität, gewissermaßen auf dem Marsch der Roten Armee in Richtung Reichstag, Reichskanzlei, war das einfach ein wichtiger Etappensieg und der geht auf das Konto der polnischen Einheiten.
Heute jährt sich ja auch der Beginn des deutschen Überfalls auf Polen zum 81. Mal. Dass jetzt dieses Denkmal ausgerechnet heute eingeweiht wird, ist das auch so ein kleiner Gruß, ich sage mal, der Entschuldigung in Richtung der polnischen Bevölkerung?
Naja, Entschuldigung ist ja immer schwierig. Es sind 6 Millionen polnische Zivilisten ums Leben gekommen in diesem Krieg. 3 Millionen Juden und 3 Millionen Nichtjuden. Der Nichtjuden wird ganz selten gedacht. Und an Katrin, ich meine, das muss ich dir nicht sagen. Also, welche Entschuldigung ist da möglich? Eine Entschuldigung ist da nicht möglich. Aber es ist eine Form der Würdigung. Ja. Es ist der Versuch, die andere Seite zu würdigen und wahrzunehmen, wie sie gelitten hat. Und als ich heute diese Veteranen, die da gekommen waren, die waren 97 und 98 Jahre alt und auch eine Witwe eines Veterans, wie die da saßen, geschmückt mit ihren Uniformen, mit vielen Orden, merkte ich, ja, das war eine enorme Genugtuung für die in Berlin, so für ihren Befreiungskampf geehrt zu werden. Und ich denke, das trifft es eher. Es ist eine Würdigung, weniger eine Entschuldigung.
Es ist ja seit Jahren noch ein weiteres Denkmal im Gespräch, was sozusagen einen Bezug hat zur polnischen Bevölkerung, und zwar am ehemaligen Anhalter Bahnhof, ein Denkmal für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung von 1939 bis 1945. Das ist aber nach wie vor nicht umgesetzt und ist auch, ja, vielleicht ist umstritten ein zu großes Wort, aber es gibt durchaus immer mal wieder kontroverse Diskussionen darüber. Warum gibt es dieses Denkmal noch nicht?
Ja, das ist absolut umstritten und es soll möglicherweise im Herbst im Bundestag darüber geredet werden. Es gibt prominente Menschen wie den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble oder auch Rita Süssmuth, den Stadtplaner Florian Mausbach, der hier das neue Zentrum Berlins geplant hat, als Präsident des Bundesamtes für Bauwesen. Die wollen ein eigenes sogenanntes Polendenkmal und das soll eben entstehen in der Nähe des Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz. Es sollen die polnischen Nachbarn durch ein eigenes Denkmal oder die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges, eben jene 6 Millionen polnischen Menschen, besonders gewürdigt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Gruppe, die sagt, lasst uns das Gedenken nicht zu sehr nationalisieren. Dann müssen wir nämlich auch Denkmäler für die Weißrussen, für die Ukrainer, für die Russen und sämtliche Völker Europas hier errichten. Das ist so eine Gruppe um die Kulturwissenschaftlerin Leyla Aßmann und Heinrich August Winkler, den Historiker und andere. Die sagen, lass uns lieber einen Erinnerungsort für die Opfer des der NS-Besatzungsherrschaft in Europa schaffen, also eine Art Dokumentationszentrum, in dem die Besatzungsherrschaft in Europa, die deutsche, sozusagen historisch aufgearbeitet wird. Und jetzt muss man sagen, gibt es inzwischen einen Kompromiss. Seit Juni einen Kompromissvorschlag vom Deutschen Polen-Institut und von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und die sagen, lasst uns einen Platz schaffen, den Platz des 1. September 1939. Und da sowohl dieses Polendenkmal als auch dieses Dokumentationszentrum, was sich dann auf ganz Europa bezieht.
Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil das ja weniger eine Nationalisierung des Gedenkens ist, sondern ein tatsächliches Zusammenbringen, der unterschiedlichen Verbrechen, die da geschehen sind. Und was ich auch ganz spannend finde, ist eben die Auseinandersetzung. Also viele Jahrzehnte danach, viele stellen vielleicht noch die Frage, was haben wir denn heute noch damit zu tun? Aber wir setzen uns so viele Jahrzehnte nach diesem Krieg immer noch mit der Erinnerung auseinander und finden immer noch neue Formen. Das ist schon irgendwie auch spannend und ist was, was Berlin auch immer wieder dann neu prägt.
Absolut. Also die Erinnerung ist ja hier schon diversifiziert, nicht wahr? Denk mal an die homosexuellen Opfer, an denk mal für die Sinti und Roma, nicht nur für die Juden. Das gibt es alles inzwischen. Aber wir entdecken das ganze Ausmaß der Katastrophe, des Zivilisationsbruchs immer wieder neu und von neuen Seiten und es hört gar nicht auf und unser Bewusstsein kann sich gar nicht genug weiten, um diese Katastrophe auch nur annähernd zu erfassen. Das zeigt sich tatsächlich in Berlin auf faszinierende Weise immer wieder neu und es ist gut, dass sich das jetzt gezeigt hat, solange diese letzten Herren, diese Veteranen noch am Leben sind.
Sebastian, ich danke dir für die Eindrücke. Deutschlandfunk, der Tag am 1. September 2020. Wenn Sie mögen, können Sie uns schreiben per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.